Die Presse. An diesem Karwochenende blicken wir hier in unserem Podcast in den Vatikan. Denn genau vor einem Jahr, am Ostermontag, das war der 21. April 2025, ist Papst Franziskus verstorben. Bald darauf, am 8. Mai schon, stand nach einem vergleichsweise kurzen Konklave sein Nachfolger fest. Papst Leo XIV.
La pace sia con tutti voi!
Ja, und fast ein Jahr danach steht nun genau dieser Papst Leo vor einer mehr als heiklen Bewährungsprobe. Denn die traditionalistische Pius-Bruderschaft hat im Februar angekündigt, Anfang Juli neue Bischöfe weihen zu wollen. Und zwar ohne päpstliche Erlaubnis. Das wäre ein ziemlich großes Problem, wenn das passiert. Und es geht hier um die Gefahr einer neuen Spaltung innerhalb der katholischen Kirche. Der Streit reicht Jahrzehnte zurück, zum Zweiten Vatikanischen Konzil und zur Öffnung der katholischen Kirche für Ökumene, Religionsfreiheit und den Dialog mit anderen Religionen. Genau diese Weichenstellungen werden von der Pius-Bruderschaft aber bis heute nicht akzeptiert. Alle bisherigen Annäherungsversuche unter Paul VI., Johannes Paul II., Benedikt XVI. Und Franziskus sind letztlich gescheitert. Und jetzt steht eben Leo XIV. Vor der Frage, wie verhindert man ein Schisma, also eine neuerliche Spaltung, ohne dafür das Konzil preiszugeben? Das ist, was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner. Ich bin seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und eine der Gastgeberinnen unseres Nachrichtenpodcasts. Bei mir im Studio als Experte für den Vatikan ist heute der Theologe Jan Heiner Tück. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, sehr schön.
Herr Tück, wenn wir uns das erste Jahr von Papst Leo ansehen, was ist denn, würden Sie sagen, bisher seine Handschrift? Wobei wir ja fast sagen müssen, es ist noch nicht das erste Jahr, es sind die ersten 11 Monate, weil seine Amtszeit hat eigentlich erst am 8. Mai begonnen.
Ja, er hat zunächst deutlich gemacht, dass er in Kontinuität zu seinem Vorgänger Franziskus die Kirche weiter navigieren möchte, hat aber zugleich dezente Signale gesetzt, ja, wo er von Franziskus vielleicht abweicht. Also zunächst hat er den synodalen Prozess der Weltkirche bekräftigt. Er hat auch in der Kurie die wesentlichen Funktionen zunächst so belassen. Das sind eben klar Kontinuitätssignale. Gleichzeitig hat er im Stil erkennbar werden lassen, dass er ja zu den Vorgängern gewissermaßen zurückgeht. Das beginnt bei der päpstlichen Kleidung, beginnt bei der Wohnung, die er jetzt wieder im päpstlichen Palast genommen hat, auch bei den Ferien, die er in Castel Gandolfo wieder aufnimmt. Und man hat den Eindruck, dass er nach dem unruhigen Pontifikat von Franziskus ja eine gewisse Konsolidierung anstrebt. Er ist ja von Haus aus auch Kirchenrechtler, also eine gewisse Beruhigung der Lage jetzt anstrebt.
Mhm. Was wir auch immer wieder erlebt haben, auch bei Papst Franziskus, waren öffentliche Äußerungen zu weltpolitischen Themen, zumindest am Rande oder mit kleinen Botschaften. Das hat Papst Leo auch bisher kaum gemacht, oder?
Ja, es sind dezente Signale. Er hat zunächst darauf verzichtet, das Kirchenvolk auf Amerikanisch oder Englisch zu begrüßen, sondern hat die klassischen Sprachen gewählt. Das ist in den USA sehr wohl registriert worden. Und dann hat er ja schon, bevor er Papst wurde, J.D. Vance klar widersprochen im Blick auf die restriktive Migrationspolitik. Er hat gesagt, dass man den Gedanken, also der gestuften Liebe, den Augustinus entwickelt hat, Ordo Amoris heißt das Stichwort, dass man das nicht eins zu eins auf die Migrationspolitik übertragen könne, so nach dem Motto, wir kümmern uns erst um die eigenen Bürgerinnen und Bürger und das Schicksal der Migranten, Migrantinnen ist uns egal. Da hat er klar Widerspruch erkennen lassen und durchaus auch in Kontinuität zu Franziskus den Gedanken der universalen Geschwisterlichkeit als evangeliumsgemäß in Erinnerung gerufen. Das ist durchaus ein klares politisches Signal gewesen. Und auch hat er den Staat Israel zuletzt kritisiert, zwar nicht das Wort Genozid aufgerufen, aber doch von einer Barbarei gesprochen, als auch eine christliche Kirche den Bombardements zum Opfer gefallen ist.
Mhm. Apropos Bombardements, was schon von ihm kommt, ist natürlich ein wenig überraschender, aber auch, glaube ich, in heutigen Zeiten dringend notwendiger Appell für Frieden, den er auch ganz direkt an Trump richtet, gerade erst jetzt vor wenigen Stunden, bevor wir sprechen und natürlich auch vor dem Osterfest. Das kommt natürlich schon, dass er immer wieder auch mahnt, man soll hier Überlegungen anstellen, dass wir hier wieder etwas friedensvollere Zeiten beginnen.
Genau, das gehört zur klassischen Aufgabe eines Papstes, Anwalt des Friedens zu sein. Und hier schließt er an die klassische Friedensdiplomatie des Heiligen Stuhles. Wenngleich die jüngste Äußerung schon etwas deutlicher war, wer den Namen Gottes anrufen würde im Blick auf konkrete Kriegshandlungen, würde Missbrauch des Gottesnamens betreiben. Er dürfe nicht damit rechnen, dass seine Gebete erhört werden. Das war schon eine zwar verklausulierte, aber doch deutliche Botschaft im Blick auf die Aggressoren der Weltpolitik. Also konnte man sowohl gegen Putin als auch gegen Trump gerichtet gesehen, diese Botschaft.
Jetzt ist es so, dass sich es so darstellt, dass ausgerechnet die Pius-Bruderschaft zu so einer ersten großen Belastungsprobe für ihn werden könnte. Mhm. Das hat sich eigentlich erst in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Wieso denn eigentlich?
Ja, die Pius-Bruderschaft lehnt seit den 70er Jahren zentrale Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils hartnäckig ab. Die ökumenische Öffnung, den interreligiösen Dialog, aber auch die Anerkennung der Religions- und Gewissensfreiheit. Und schon die Vorgängerpäpste, Paul VI., Johannes Paul II., auch Franziskus, haben immer wieder versucht, eine Aussöhnung mit den Pius-Brüdern zu erreichen. Das ist bislang nicht gelungen. Es gab auch einige Eklats. Und jetzt hat der Generalobere der Pius-Bruderschaft im Februar angekündigt, dass erneut Bischofsweihen zur Not auch ohne päpstliches Mandat vorgenommen würden. Das ist für einen Papst immer das Worst-Case-Szenario. Warum? Weil hier die Gefahr eines Schismas entsteht oder, um es klar zu sagen, also die Gründung oder Etablierung einer bischöflich verfassten Gegenkirche.
Übrigens, was Jan-Heiner Tück hier und im Folgenden noch öfter als Schisma bezeichnet, das meint eine kirchliche Spaltung, also den Bruch mit der Autorität des Papstes und damit auch die Gefahr, dass sich eine Art Parallelkirche mit eigenen Bischöfen und eigenen Strukturen bildet. Tück ist katholischer Theologe, geboren in der Hansestadt Emmerich in Nordrhein-Westfalen. Er lebt aber schon lange in Österreich. Hier ist er Professor für systematische Theologie an der Universität Wien und gilt seit Jahren als genauer Beobachter der innerkirchlichen Konflikte. Außerdem schreibt er regelmäßig Gastbeiträge für die Presse.
Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie geht Papst Leo mit dieser Ankündigung um? Bleiben ihm überhaupt noch Spielräume, diesen schismatischen Akt abzuwenden?
Mhm. Gut, bevor wir uns das Konkrete anschauen, gehen wir vielleicht nochmal, Sie haben es jetzt schon eingeleitet, aber ganz zum Anfang, nämlich für Menschen oder Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief in der Kirchengeschichte drin sind. Wer ist denn die Pius-Bruderschaft? Sie ist ja schon jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt, 1970 gegründet. Wer hat sie gegründet? Was ist die Pius-Bruderschaft?
Also Erzbischof Marcel Lefebvre ist der Gründer der Pius-Bruderschaft. Er hat auch selbst beim Konzil teilgenommen und er hat nach dem Konzil immer schärfer seine Kritik am Konzil formuliert. Er hat insgesamt eine Protestantisierung, eine neomodernistische Aufweichung der Tradition hier bemängelt. Und um jetzt Priester heranzubilden, die klassisch traditionsgemäß geprägt sind, hat er eben 1970 in der Schweiz die Pius-Bruderschaft gegründet, zunächst auch mit Zustimmung der Ortsbischöfe dort. Er ist dann aber weitergegangen und hat ohne bischöfliche Erlaubnis Diakone und Bischöfe ordiniert, hat sich dann auch die Suspendierung zugezogen, nachdem römische Instanzen im Vorfeld quasi ihn gemahnt haben, das nicht zu tun. Und selbst Papst Paul VI. Ihn gemahnt hat, er dürfe das nicht tun. Er hat es trotzdem getan. 76 kam es dann zur Suspendierung. Das heißt konkret, also er darf eigentlich danach seine Amtsfunktion als Bischof nicht mehr ausüben. Er hat es dann trotzdem getan und hat dadurch die ganze Piusbruderschaft in eine irreguläre Grauzone hineingeführt. Die Sache hat sich dann 1988 zum zweiten Mal zugespitzt. Erzbischof Lefebvre hat gemerkt, ja, ich werde älter, wie geht es weiter? Ich brauche eigentlich Bischöfe, die das Werk fortführen. Und er hat trotz Einspruchs von Johannes Paul II. Dann 1988 Bischöfe geweiht, sich durch diese Weihe direkt die Exkommunikation zugezogen. Und Johannes Paul II. Hat dann auch gesagt, das war ein schismatischer Akt. Die Piusbruderschaft steht nicht mehr in der Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Danach gab es langwierige Gespräche, ob man sich in doktrinalen Fragen doch noch wieder einigen könne. Da ging es vor allem also um die genannten Punkte des Zweiten Vatikanums. Kardinal Ratzinger war dort mit einbezogen. Er hat auch als Papst dann bestimmte versöhnliche Akte gesetzt, aber letztlich sind bislang alle Dialogversuche mit der Piusbruderschaft krachend gescheitert, muss man sagen. Ja.
Lefebvre ist selbst dann 1991, wenn ich das richtig im Kopf habe, gestorben. Mhm. Seither gab es aber natürlich andere Figuren. Wer ist das zum Beispiel?
Ja, das sind die vier von ihm geweihten Bischöfe. Ein besonders problematischer Fall ist Richard Williamson. Er hat den Holocaust geleugnet und hier eben auch ein Problem öffentlich gemacht, also wie steht die Piusbruderschaft zum klassischen Antijudaismus der Kirche? Das Konzil hat den klar aufgearbeitet und jeden Antijudaismus verurteilt und ein neues Kapitel im Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum aufgeschlagen. Innerhalb der Piusbruderschaft zirkulieren bis heute antijudaistische Stereotypen, wie etwa die Aussage, dass die Juden, auch die heutigen Gottesmörder so lange sein, als sie Jesus Christus nicht als ihren Messias anerkennen würden. Ja, und die anderen drei Weihbischöfe haben gewissermaßen die Tradition der Piusbruderschaft fortgesetzt, weil natürlich klar ist, Sakramente spenden kann man nur dann, wenn man Diakone und Priester hat. Und dafür haben diese Weihbischöfe bis heute gesorgt. Hm. Und jetzt steht eben angesichts der Tatsache, dass zwei von den vieren bereits verstorben sind und auch die zwei noch Agierenden im Alter bereits fortgeschritten sind, gewissermaßen wiederum die Frage der Fortsetzung an. Und das ist der Hintergrund, warum Davide Pagliarani, der Generalobere der Piusbruderschaft, eben angekündigt hat, dass Anfang Juli erneut Bischöfe geweiht werden sollen. Ja.
Wie groß ist denn diese Piusbruderschaft? Also wenn wir von diesen vier geweihten Priestern 1988 eben ausgehen, davon sind zwei schon gestorben, wie viele Menschen fühlen sich denn dieser Gruppierung zugeordnet? Oder?
Das ist statistisch nicht ganz so leicht zu beziffern, aber man geht davon aus, dass es 600.000 bis 700.000 Gläubige gibt, die die Gottesdienste der Piusbruderschaft mitfeiern. Das heißt, es handelt sich hier keineswegs mehr nur um eine Splittergruppe, sondern um eine wachsende Gemeinschaft, ja, momentan in einer irregulären Grauzone. Denn Benedikt XVI. Hat ja einige Offerten gesetzt, um eine Annäherung oder sogar Aussöhnung mit den Piusbrüdern zu erreichen. Er hat einerseits die Tridentinische Messe wieder zugelassen. In seinem Schreiben Summorum Pontificum von 2007 hat er gesagt, es gibt einen römischen Ritus in zwei Formen. Die eine ist quasi die alte Form des Tridentinischen Messe. Die andere ist die reguläre, die erneuerte Liturgie. Und er wollte dadurch eine Offerte machen. Zweitens hat er 2009 die Exkommunikation der vier Bischöfe der Piusbruderschaft zurückgenommen, in der Erwartung, dass sich dann auch eine Einigung in den doktrinalen Fragen, die das Konzil betreffen, finden lasse. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Und Papst Franziskus hat eigentlich, ja, wenn man so will, pastorale Strategien favorisiert und hat gesagt, ja, wir lassen die Piusbrüder im Jahr der Barmherzigkeit weiter
agieren quasi.
Agieren, und er hat ihnen die Beichtlizenz und die Eheassistenz gewährt, aber hat gewissermaßen in den doktrinalen Fragen keine Klärungen erreichen können. Und das steht jetzt eben im Raum. Wie geht Papst Leo damit um? Er ist von Haus aus Kirchenrechtler. Er wird nicht so locker mit dem Motto der Barmherzigkeit da agieren können, weil dann innerhalb der katholischen Kirche im Blick auf zentrale Fragen wie Ökumene, interreligiösen Dialog, Judentum, dann widersprüchliche Positionen da sind. Er muss schon auf eine Klärung dringen. Und die Frage steht im Raum, kann er quasi diese angekündigten Bischofsweihen noch abwenden? Ja.
Das haben wir vielleicht noch gar nicht so genau definiert, wo die Pius-Bruderschaft, also ihren Ursprung eben eigentlich in der Schweiz, aber Lefebvre war Franzose, aber wo sie heute am stärksten ist. Ist das Frankreich oder gibt es bei diesen 600.000 bis 800.000 Gläubigen, die sich dieser Gemeinschaft zugehörig fühlen, andere geografische Gegenden, wo die besonders durchdringt?
Ja, also in den USA und in Frankreich soll sie zahlenmäßig am stärksten sein, aber sie ist auch in Österreich und in Deutschland präsent. Und auch hier lässt sich eine gewisse Nähe zu politisch rechten Positionen konstatieren, obwohl man das nicht pauschal als Kritikpunkt geltend machen sollte. Aber gut, die französische Geschichte ist wegen des Laizismus des Staates eine besondere. Also auch die katholischen Bischöfe waren lange Demokratie und Liberalismus skeptisch, weil man gedacht hat, also Demokratie und Liberalismus, das wäre mit kirchenfeindlichen Aktionen verbunden. Nur die Action Française, die also Marcel Lefebvre schon während seines Studiums in Rom intensiv kennengelernt hat und mit der er dann auch in seinen Schriften immer wieder, also die Bezüge offenlegt, hat eben einen klar monarchistischen Grundgedanken und versucht eben auch im Blick auf das Verhältnis Kirche-Staat klar den Staat als verlängerten Arm der Kirche zu begreifen. Also dort, wo die Katholiken in der Mehrzahl sind, da soll ein katholischer Staat agieren. Franco und Pinochet werden ausdrücklich als Vorbild gelobt, ja. Und hier muss man ebenfalls mit dem Zweiten Vatikanum sagen, also die Kirche hat das moderne Recht affirmiert und hat sich klipp und klar getrennt von solchen Staatsvorstellungen, die den Katholizismus privilegieren, ja.
Was sind denn jetzt dann noch die doktrinalen Fragen, die jetzt momentan auch in der Gegenwart übrig geblieben sind, nachdem wir auch gehört haben, eben die Rücknahme der Exkommunikation 2009, aber auch ein bisschen ein Versuch der Öffnung, der pastoralen Öffnung. Woran spießt sich's inhaltlich vor allem?
Inhaltlich spießt sich darin, dass die Pius-Bruderschaft ein eingefrorenes Traditionsverständnis hat und letztlich sagt, alles, was ab 62 erfolgt ist, ist letztlich falsch. Und das heißt, um es mal ganz konkret zu sagen, nicht-katholische Christen sind nach wie vor Heretiker und Schismatiker. Sie müssen in den Schoß der römisch-katholischen Kirche zurückkommen, wenn sie ihres Heiles sicher sein wollen. Die Juden müssen Jesus Christus anerkennen, sonst sind sie nach wie vor Gottesmörder oder in einem ganz prekären Status. Alle anderen Religionen sind letztlich falsche Religionen. Und die Annäherung, die das Zweite Vatikanum propagiert hat, indem es gesagt hat, auch in anderen Religionen sind vielfältig Elemente des wahren Guten und Heiligen, sodass der interreligiöse Austausch auch Katholikinnen und Katholiken gewissermaßen helfen kann, die Fülle des Katholischen neu zu entdecken. Solche Dialoge sind letztlich völlig verfehlt, weil sie die missionarische Dynamik der Kirche blockieren und zu einem Relativismus führen. Das sind klassische Vorbehalte, die die Pius-Brüder bis heute haben. Und ja, hier hat der jetzige Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre angeboten, neu in einen Dialog zu treten und hat den Pius-Brüdern sogar etwas angeboten, was über das hinausgeht, was Kardinal Müller, der Vorvorgänger, noch angeboten hat. Er hat nämlich gesagt, ja, wir können ja darüber reden, dass die Dokumente des Konzils, da sie eine abgestufte Verbindlichkeit haben, auch gar nicht alle in gleicher Weise anerkannt werden müssen, was innerhalb der Theologenschaft jetzt wieder für aufgeregte Debatten und auch zu einem gewissen Einspruch von Kardinal Müller geführt hat. Aber das haben die Pius-Brüder relativ schnell abgelehnt. Sie haben gesagt, eine Einigung in doktrinalen Fragen sei unmöglich und haben da letztlich die hartnäckige Haltung von Erzbischof Lefebvre, also dem Gründer, nur noch mal affirmiert, sodass gewissermaßen momentan die Quadratur des Kreises verlangt wird, um eben das drohende Schisma noch abzuwenden.
Und genau das ist jetzt die Frage, wie lässt sich denn das überhaupt noch abwenden? Also was kann Papst Leo XIV. Überhaupt machen?
Ja,
auch muss man dazu sagen, vielleicht auch um nicht sich selbst zu beschädigen. Also
ja.
Weil er ja auch gesagt hat, also am Zweiten Vatikanischen Konzil führt ja nichts vorbei. Wie kann er das verhindern?
Genau, man muss einfach sich nochmal vor Augen halten, die katholische Kirche ist ja in sich plural aufgestellt. Es gibt Reformer, es gibt Konservative. Aber alle diese internen Debatten laufen auf der Grundlage des Zweiten Vatikanischen Konzils, das deshalb so bedeutsam ist, weil es damals von allen Bischöfen der Weltkirche einmütig verabschiedet wurde und vom Papst als der höchsten Autorität formell auch bestätigt wurde. Und wer jetzt das Konzil in Frage stellt, begibt sich eigentlich außerhalb dieses Konsenses. Und der Papst muss meines Erachtens schon Wert darauf legen, dass diese Weichenstellungen auch anerkannt werden. Eine zweite Option wäre natürlich zu sagen, ja gut, um des lieben Friedens willen und um das Schisma abzuwenden, schauen wir gar nicht so genau hin und machen so weiter, wie Papst Franziskus es getan hat, lassen das in einer irregulären Grauzone und sagen, im Lichte der Nächstenliebe können die Pastoral weiter ihre Gläubigen betreuen und sie leisten ja teilweise auch hilfreiche Arbeit, lassen wir es einfach so weiterlaufen. Das, glaube ich, wird Papst Leo deshalb nicht machen, weil er ja als Kirchenrechtler doch auch einen schärferen Blick hat im Blick auf das, was wirklich geschieht, wenn ohne päpstlichen Auftrag Bischöfe geweiht werden. Also man muss sich nochmal klar vor Augen halten, das Kollegium der Bischöfe hat eine Mitverantwortung für die Leitung der Weltkirche. Wenn jetzt hier ein einzelner Bischof hingeht und einfach ohne päpstliche Erlaubnis Bischöfe weiht, dann torpediert er erstens die Einheit dieses Kollegiums. Er begeht eine Untergrabung der Autorität des Papstes, der gewissermaßen der Kopf dieses Kollegiums ist, und er führt drittens zu einer massiven Irritation unter den Gläubigen. Ja, gibt es jetzt zwei Katholizismen, einen à la Lefebvre, der traditionalistisch ist und das Konzil nicht anerkennt, und dann quasi einen Mainstream-Katholizismus, der auf der Linie von Papst Leo ist. Also das sind wirklich gravierende Fragen, die da anstehen. Und ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass es ihm gelingt, vielleicht durch ein Monitum, das er ausspricht, also wenn er ein paar Wochen vorher nochmal die Konsequenzen in Erinnerung ruft, die quasi ein solcher schismatischer Akt bedeutet, dass es dann doch bei den Akteuren der Pius-Bruderschaft noch ein Einlenken oder doch noch Gesprächsbereitschaft gibt. Aber letztlich lässt sich's nicht so genau prognostizieren, ja.
Wobei jetzt meine ganz sehr, wie soll ich sagen, undogmatische und vielleicht aus Ihrer Sicht auch, wie soll ich sagen, seltsam informelle Frage, ich nachschieße, was wäre so schlimm, wenn es zu einem Schisma kommt? Also wenn man wirklich sagt, ja, ihr gehört hier nicht dazu, eure Gedanken, so wie ihr das interpretiert, so wie ihr euch gegen uns stellt, das wollen wir nicht mehr. Was wäre da so schlimm daran?
Ja, ich neige manchmal auch zu diesem Gedanken. Also das Schisma würde gesetzt und damit würde die Nachhut der Nachhut gewissermaßen ihre Wege gehen und vielleicht auch ein Teil der Pius-Bruderschaft, also gerade Sympathisanten, die die alte Messe lieben, die würden dann quasi unter das Dach der katholischen Kirche zurückkommen und etwa der Petrus-Bruderschaft beitreten, die ja die alte Messe ebenfalls zelebriert, aber die Einheit mit dem Papst formell sucht. Man kann allerdings auch sagen, gut, jedes Schisma ist für beide Seiten eigentlich eine Verlustgeschichte. Warum? Einerseits driften die Pius-Brüder dann wirklich ab in ein Ghetto-Milieu und umgekehrt geht der katholischen Kirche vielleicht auch ein Spiegel verloren, der bestimmte kritische nachkonziliare Entwicklungen aufspießt. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, diese Kritik gibt es natürlich auch innerhalb der katholischen Kirche. Also mit dem Konzil, über das Konzil hinausgehende, im Namen des Geistes des Konzils quasi ins Kraut schießende Reförmchen, die sich dann aber meistens auch wieder legen, weil sie im Großen und Ganzen dann doch nicht das Gewicht haben. Aber Johannes Paul II. Hat 1988 eben einerseits das Schisma festgestellt, andererseits aber auch mit Trauer und Betrübnis diesen Verlust registriert. Ja. Und ja, zu sagen, ja, Schisma wäre jetzt eigentlich auch nach dieser langen Konfliktgeschichte ein guter Weg, ist einerseits richtig, andererseits aber doch
problematisch
quasi. Weil eben ja 600, 700.000 engagierte Gläubige dann einfach auch verloren gehen. Denn man muss sich ja auch im Klaren sein, ja, die Pius-Bruderschaft teilt dasselbe Glaubensbekenntnis. Sie feiern dieselben sieben Sakramente. Die Kleriker sind pastoral sehr engagiert, kümmern sich um die Gläubigen. Ja, es spießt sich, wie Sie sagen, eben an dieser Differenz im Traditionsverständnis. Die Pius-Bruderschaft meint halt, sagen zu können, ab 1962 ist die Kirche auf einem falschen Weg. Da steckt eben ein doch beträchtliches Maß an Arroganz drin. Letztlich wollen sie päpstlicher sein als die Nachkonzilspäpste und das ist das Problem. Ja.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht die theologisch sauberste Lösung oder anders gefragt, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt in den Schuhen vom Papst stecken würden?
Ja, ich würde schon ganz klar dafür votieren, dass zum Begriff des Katholischen die Anerkennung der Reformen des Konzils dazugehört. Und ich würde versuchen, das Unaufgebbare dieser Konzilsreformen noch einmal zu erläutern und in Erinnerung zu rufen. Durchaus auch selbstkritisch einräumend, dass es nach dem Konzil auch Formen der Umsetzung der Konzilsdokumente gegeben hat, die zu Kritik Anlass geben. Und würde das als letzte Gesprächsofferte nochmal eingeben und wenn da dann die Hartnäckigkeit der Verweigerung bleibt, tatsächlich die Pius-Bruderschaft selbst den Akt der Exkommunikation setzen lassen. Mhm. Denn das Kirchenrecht sieht ja vor, wer ohne päpstliche Erlaubnis Bischöfe weiht, zieht sich selber die Exkommunikation zu. Also es ist jetzt nicht der Papst, der da eine Sanktion verhängt, sondern der Akt selber impliziert einen Bruch mit der Gemeinschaft und dann würde ich den als Papst letztlich auch formell bestätigen und damit würde halt die Pius-Bruderschaft ins selbstgewählte Ghetto einer Parallelkirche abdriften und ja, es wäre bedauerlich für die Akteure selbst, vielleicht auch ein bisschen bedauerlich für die Kirche, aber in the long run vielleicht doch auch ein klarer Weg.
Was erwarten Sie? Es ist ja nicht mehr so lang Zeit bis zu diesem gewählten Zeitpunkt des 1. Juli, an dem diese Bischofsweihen stattfinden sollen. Was erwarten Sie, wie schnell wir oder woran wir in den nächsten Wochen merken werden, welchen Weg Papst Leo einschlägt?
Ja, es gibt von ihm ja schon dezente Signale des Entgegenkommens. Also zum einen hat er bereits im letzten Oktober den sehr konservativen Kardinal Burke eine tridentinische Messe im Petersdom feiern lassen. Das hat schon für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Dann hat er jetzt gerade den französischen Bischöfen mitteilen lassen, sie mögen den Traditionalisten doch eher entgegenkommen. Also da sind eher andere traditionalistische Gemeinschaften gemeint, die noch unter dem Dach der katholischen Kirche sich bewegen. Und drittens sind gerade ja Nachrichten im Internet zu registrieren, wo sehr konservative Kardinäle den Papst drängen, doch bitteschön nicht das scharfe Schwert der Sanktionen zu wählen, sondern den Pius-Brüdern sehr, sehr entgegenzukommen. Das sind allerdings Kardinäle, die oft selber große Probleme mit den Reformen des Konzils haben, sodass ich nicht davon ausgehe, dass Papst Leo denen 1:1 Gehör schenken wird. Das wäre auch selbst widersprüchlich, weil er selber erklärt hat, das Zweite Vatikanum zum Kompass und Leitstern seines Pontifikats wählen zu wollen. Da kann er nicht gleichzeitig die Relativierung zulassen. Das wäre ein performativer Selbstwiderspruch.
Jetzt haben wir es schon ganz kurz angesprochen. Ich möchte das noch zum Schluss einmal darauf eingehen. Bei Williamson vor allem haben wir das erwähnt, dass es hier auch ganz stark um die Einstellung zum Judentum geht. Ist dieses Verhältnis zum Judentum, man hat ja den Eindruck, dass es ein Nebenschauplatz war, aber gerade in der aktuellen Zeit wird das mehr als ein Nebenschauplatz aufgrund der Lage, der Konfliktlage der Welt, oder glauben Sie, das hängt nicht miteinander zusammen?
Ja, man muss da differenzieren. Ich glaube jetzt nicht, dass viele Gläubige, die also die alte Messe bei der Pius-Bruderschaft aufsuchen, dass denen bekannt ist, dass der Traditionalismus in Frankreich Wurzeln hat, die sogar antisemitisch sind. Mhm. Ja. Lefebvre war ein Sympathisant der Action Française. Das war eine Bewegung, die nicht nur monarchistisch eingestellt war, sondern klar auch antisemitisch. Ja. Und diese Hypothek, die gilt es auch ganz klar zurückzuweisen, wenn es zu Gesprächen mit der Pius-Bruderschaft kommt. Es hat hier auch schon Prozesse einer Selbstrevision gegeben. Die heutigen Theologen der Pius-Bruderschaft wissen um das Problem und sind hier vorsichtiger. Dennoch gibt es gerade in Frankreich eine osmotische Durchlässigkeit zu Positionen der politischen Rechten. Das kann dem Papst auch nur, ja, also da muss er klar Dissenssignale setzen. Das wird er auch tun. Ja, und das Verhältnis zum Judentum, um das nochmal abschließend zu sagen, das ist für die katholische Kirche nach dem Schrecken der Shoah natürlich absolut wichtig, dass mit Nostra Aetate, so der Titel des Dokuments des Zweiten Vatikanums, hier wirklich erstens die jüdischen Wurzeln der Kirche in Erinnerung gerufen wurden und zweitens jede Form von Antijudaismus in Liturgie, Katechese und Theologie als kritisch aufzuarbeiten, uns ins Stammbuch geschrieben wurden. Dahinter kann man nicht zurück, auch gerade um der lebendigen, vom Vatikan ja geführten Dialoge mit den unterschiedlichen Strömungen des Judentums, um die jetzt nicht zu torpedieren. Ja. Deswegen ist das ein Punkt, der absolut unhintergehbar ist, und das muss den Pius-Brüdern auch klipp und klar gespiegelt werden. Ja.
Lieber Herr Tück, danke für diese Einschätzung.
Ich danke für das Gespräch.
Ja, das war Was wichtig ist am Ostermontag mit einem ausführlichen Gespräch mit dem Theologen Jan-Heiner Tück über Papst Leo XIV. Und sein größtes Problem, das er derzeit hat, nämlich den neu ausgebrochenen Konflikt mit der Pius-Bruderschaft. Einen ganz aktuellen Text von Jan-Heiner Tück lesen Sie derzeit auch auf diepresse.com. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie Was wichtig ist auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und schreiben Sie uns gerne an podcast@diepresse.com, wenn Sie Kritik, Anregungen oder einen Wunsch haben, mit wem wir hier in einer der nächsten Folgen sprechen sollen. Hinterlassen Sie uns auch gerne einen Kommentar auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Das gesamte Audioteam der Presse und ich, wir wünschen Ihnen ein wunderbares Osterfest und erholsame Feiertage. Machen Sie es gut und auf bald!